I'm in the closet.
Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heten dürfen zuhören.
Von vorne?
Und auf Sendung.
Und ich so, scheiße, was sage ich? Leg schon an. Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Folge, einem Fall, den ich vorbereitet habe, aber erstmal hallo René, hallo Tobi.
Moin Moin, wer bist du?
Hallo.
Ich bin die Mia.
Hallo Mia.
Hi. Genau, wollen wir erst mit unserem Pre-Talk starten?
Bitte.
Ja, was beschäftigt euch denn so gerade? Ihr habt bestimmt was vorbereitet.
Also wir müssen über The Elephant in the Room sprechen.
Yes, obviously.
Also September schreit ja nach Wahl.
Tobis verwirrter Blick, was? Welcher Elefant?
Ja, ich bin gerade jetzt angekommen, ich war arbeiten.
Ja.
Also null vorbereitet.
Wahl?
Wahl?
Wahl? Nicht das Tier.
Achso, Buckelwahl, Blauwahl, Schwertwahl.
Oh Gott, das ist so dumm.
Ja, ich habe gewählt, beziehungsweise fast. Der Brief ist schon fertig, ich muss ihn nur noch einwerfen.
Ich bin schon fertig.
Ich warte auf meine Unterlagen.
Aber wir drei Stufen der Wahl hier, hier vor uns. Ja. Habt ihr über Internet beantragt oder über Code?
Nee, also ich habe meine Wahlunterlagen bekommen. Und da habe ich weil ich an dem Wochenende, also ich gehe eigentlich immer gerne lieber so wählen, wenn ich die Chance habe, ist auch immer so ein kleines Ereignis, ne? Ist dann immer so, ah, man geht in das Wahllokal und dann.
Ja, wir kennen das hier, Tobis Wahlparty.
Ja, eben, Jahre. Ne, Leute.
Ja, also sonst ist auch immer als Angela Merkel verkleidet die letzten Jahre.
Hallo, ja. Nee, aber dieses Jahr bin ich blöderweise an dem Wochenende wirklich nicht zu Hause und habe dann halt ganz cool die QR-Code-Briefwahl beantragt.
Ganz cool.
Ja, das hatte ich bisher, glaube ich, noch nie so. War das bisher immer so mit dem QR-Code?
Keine Ahnung. Ich bin immer ins Wahllokal
gegangen. Ich habe nicht immer QR-Code gemacht, keine Ahnung.
Ach so. Ja, ich hatte in meinen Wahlunterlagen, die jeder ja eigentlich zugeschickt bekommt, so einen großen QR-Code. Die habe ich gescannt und dann war das nur ein Klick und dann zwei, drei Tage später waren die Sachen da.
Also ich habe beides gemacht und es ist noch nichts angekommen.
Und ich habe meine Unterlagen schon beantragt, noch bevor ich meine Wahlbenachrichtigung hatte.
Genau, ich auch.
Ja.
Ist nicht angekommen.
Bei mir war es direkt am nächsten Tag dann da.
Ja, ich weiß nicht, was da los ist.
Dann solltest du mal dann in deinem Wahllokalbezirksamt da mal nachhaken.
Mhm.
Sonst wird das nichts, wird knapp, ne?
Ja, sehr. Also ich habe vor den Unterlagen beantragt, dann kamen die Unterlagen. Ich dachte, das ist die Briefwahl, gucke drauf. Nein. Und dann habe ich es über den QR-Code nochmal. Und ich hatte davor aber auch schon mal nachbestellt, weil ich dachte, wo bleibt das denn?
Da wurden deine Briefe unterlagen. Schlagen.
Ja, das könnte sein. Ja, da muss ich nochmal nachforschen.
War die Briefwahl-Dings war da.
Mhm.
Dann habe ich das am selben Tag noch wieder weggeschickt und am nächsten Morgen war dann meine Wahlbenachrichtigung da.
Mhm.
Ja.
Da muss ich Druck machen, Leute. Es geht so nicht.
Geht so nicht.
Es ist schon wichtig. Also beschäftige mich jetzt auch ganz viel damit, verschiedenste Parteien nochmal mir anzuschauen, auch irgendwie mal Parteien anzuschauen, wo ich mir eigentlich schon ganz sicher bin, die würde ich niemals wählen, aber ich gucke sie mir einfach nochmal an.
Es gibt Parteien, die würdest du niemals wählen?
Was? Was das wohl sein könnte? Genau.
Was war das?
CDU?
Ja.
Hat sie nicht gesagt.
Was? So was Christliches, das ist doch super. Nee, genau, deshalb, ich gucke es mir aber trotzdem nochmal an, um auch nochmal zu schauen, warum ich denn dieser Meinung bin und das festigt sich eigentlich nur immer mehr.
Finde ich voll wichtig, dass man sich auch die Parteien mal anguckt, über die man so meckert. Also sonst darfst du ja nicht meckern, finde ich.
Genau.
Ne?
Jetzt habe ich noch mehr Gründe zu meckern. Das ist gut. Jetzt
lohnt sich. Also es lohnt sich, das Parteiprogramm nochmal anzugucken, weil dann kommt man so richtig in Fahrt.
Aber da habe ich gestern mit meinem Freund drüber diskutiert oder kurz angeschnitten. Ich fände, es sollte verpflichtend werden, sein Wahlprogramm umzusetzen. Weil am Ende können die einem versprechen, was sie wollen.
Tun
man
sie
wählt sie.
Passiert ja auch zu Hause.
Ja.
Ja.
Und dann wird nichts umgesetzt.
Ja.
So, wie soll man denn dann als Otto Normalbürger dann überhaupt seinen Wunsch der Parteien da irgendwie Ausdruck geben, wenn dann doch nichts davon umgesetzt wird? So, also versprechen können sie mir viel.
Ja, und das wird ja auch, wie gesagt, zuhauf getan.
Ja.
Ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem gehabt, weil, also ich kann es ja, glaube ich, ganz offen so sagen. Ich finde, AfD ist ja klar, aber auch die CDU ist für mich unwählbar. Das ist keine Partei, die auch nur im Entferntesten für mich in Frage kommt.
Wieso nicht?
Komisch, oder? und dann hatte ich mit jemandem die Diskussion, weil ich habe angedeutet, was ich wohl wählen könnte. Und diese Person meinte dann, ja, aber die machen ja dieses, jenes, das und das falsch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, aber du willst am Ende ja nicht die allerbeste Partei von allen, sondern du willst das geringste Übel. So ist es nun mal leider. Ja. So ist doof und es ist nicht keine coole Situation, aber so ist es am Ende. Ja. Du willst das, womit du am besten klarkommst.
Ja, und wenn man sich das dann auch mal so anschaut, das ist ja meistens auch eine Wahl zwischen Pest oder Cholera, um ganz ehrlich zu sein. Weil, ich weiß nicht, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendeine Partei irgendwas vertreten hat, wo ich sage, hey, super, geil. Das
passt zu 100% genau. Zu mir. Eher nicht und werden eher so sehr nischige, kleinere Parteien. Mhm,
genau, also mein Wahlomat hat mir auch was ausgespuckt, bevor ich noch nie was gehört habe. Wahlprogramm angeguckt und ich so, okay, wo sind die Wimpel? Ich will diese Partei, aber ich kannte die noch nicht mal. Die werden es auch never schaffen.
Mitglied und Mitgliedsnummer 9.
Ja.
Cool.
Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Wahlomaten ziemlich nice, ne? Weil du da unabhängig von den Parteien da halt Fragen gestellt bekommst, auf die du antwortest. Die dann teilweise wirklich manchmal komische Parteien rausspucken, wo man denkt so, was, mit denen sympathisiere ich? Ja. Aber es ist ja immer nur so prozentual und dann kann man sich da halt echt, gerade wenn man unschlüssig ist und sagt so, ah, wen soll ich denn wählen? Dann gehe ich lieber nicht wählen. Das ist halt der völlig falsche Ansatz, wie ich finde. Weil jede nicht gewählte oder nicht vergebene Stimme ist halt echt eine vergeudete Stimme.
Ja. Mm. Ich fand es auch sehr spannend beim Wahlomaten, wenn man zum Beispiel eine Übereinstimmung hatte, die nicht so nachvollziehbar war. Also ich hatte zum Beispiel auch Übereinstimmung mit den Wahlinhalten der AfD und habe gedacht, wie kann das passieren? Und dann habe ich mir das nochmal im Einzelnen angeschaut und oft war das dann eine reine Formulierungssache. Oder wo dann wirklich ein Satz einfach nur anders gestellt wurde und sofort war da eine ganz andere Bedeutung, aber eigentlich haben wir das Gleiche gemeint. Und ich dachte so, ah, okay, macht dann auch Sinn, sich das nochmal anzuschauen.
Auch die AfD hat Punkte in ihrem Wahlprogramm, wo wahrscheinlich nicht jeder sagen würde, ciao.
Würde ich auch sagen,
das ist okay. Ist völlig okay. Es geht halt nur ums gesamte Paket. Genau. Ne? Und das ist ja, wie du ja gerade schon sagtest, man will das kleinere Übel. Mhm. Man nimmt halt die Partei mit den meisten Übereinstimmungen, aber ne, die dann am wenigsten Überschneidung hat mit so rechtem Kram oder den man gar nicht vertritt.
Was ich am Wahlomat so gut finde, wir voll Werbung für den Wahlomat machen, nicht gesponsert, aber wenn ihr jetzt Crime in der Klasse 20 eingibt, dann
zählt eure Stimme doppelt.
Kriegt ihr ein T-Shirt, auf dem Wahlomat steht. Ich war dabei. Was ich daran so mag, ist, dass der so simpel ist. Ne? Mhm. Also du bekommst als jemand, der keine Ahnung von Politik hat, kriegst du das vermittelt, was die Parteien da machen.
Mit Erklärung. Das fand ich richtig gut.
Und das ist nämlich zum Beispiel womit ich vor 10 Jahren überfordert war.
Ja.
Und gedacht hat, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, das ist mir zu kompliziert. So, das
viel zu Programm
und mir alles durchzulesen. Mhm. Und da sind solche Programme eben einfach echt gut für,
dass man einen Überblick kriegt. Was dass man auch wirklich auch Bock hat, hey, das wähle ich, das stimmt mit meiner Meinung am meisten überein. Und dann gehe ich wählen, ohne mich jetzt groß richtig politisch zu engagieren oder auseinanderzusetzen. Oder auszukennen.
Was ich richtig cool finde, weil ich auch gerade sagte, so trockener Stoff einfach. Politik ist halt nichts Aufregendes, aber auch immer mehr YouTuber machen es halt irgendwie verständlich für Jugendliche. Also Rizzo, Sascha, sind ja alles so Leute, die auch mal irgendwie Parteien beleuchten und halt sagen, hey, guck mal, das wollen die eigentlich damit aussagen und halt auch wertfrei. Also gut, Rizzo vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber
Rizzo.
Rizzo. Ich weiß auch immer nicht, weil der heißt auf YouTube, heißt der doch Renzo.
Ich lese es immer nur.
Ja, das ist nur dein zweiter Account. Okay. Der heißt Rizzo.
Okay, ich weiß auch nicht, ja, Rizzo.
Der Typ mit den blauen Haaren. Ja, ich feiere seine Videos.
Mega. Jetzt muss dieser junge Mann uns hier die jungen Leute erklären. Genau, nee, das finde ich halt richtig cool, dass die das irgendwie auch verständlich machen.
Ja, vor allen Dingen, aber bei Rizzo muss man ja auch sagen, der labert ja keinen Scheiß.
Ja.
Der belegt
jeden
einzelnen Punkt mit Quellen. Mhm. Und am Ende ist es halt faktisch einfach nur komplett richtig.
Ja. Ja. Ich habe mir heute erst wieder ein Video von angeguckt und war ganz schön schockiert.
Teil 2.
Ja, mit der Klimakrise. Ich habe es auch direkt auf Instagram geteilt, weil ich nur dachte... Und nicht dein Ernst.
Teil 3 gespannt.
Ich war, als ich das gesehen habe, ich habe es, glaube ich, eine Stunde oder so, nachdem es rauskam, geguckt.
Ja.
Und ich war jedes Mal so 5 Minuten geguckt, Pause. Und dann dachte ich, das ist nicht deren Ernst. Das kann nicht deren Ernst sein, weitergeguckt. 5 Minuten später, Alter, das kann doch nicht wahr sein.
Und wie war dieser Typ, ich weiß gar nicht, Andi Scheuer, der diese Maut... Steuern da so extrem verprasst.
Ja, ja, und dann das Vierfache davon wird an RWE gezahlt.
Ja, aber warte mal. Ja. Und der hat sich ja zu diesem Video, der hat sich ja zu diesem Video geäußert und meinte, jemanden wie Rezo kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, aber faktisch hast du ja trotzdem diese Millionen Steuergeldern. Das war fast eine Milliarde. Ich meine, irgendwie 800 Millionen.
Naja,
hat er für etwas verschwendet? Ja. Der hat diesen Unternehmen ja schon im Vorfeld die Aufträge gegeben, obwohl diese ganze Mautsache überhaupt noch nicht durch war.
Wollen die dann auch nicht nach außen kommunizieren, wie sich dieser Betrag eigentlich berechnet hat?
Das war ja erstmal hinfällig. Er hat diese Geld aber zugesagt, den Unternehmen, Verträge aufgesetzt, aber das ganze Ding wurde ja am Ende gar nicht genehmigt und wurde auch gar nicht so. Und trotzdem, dann haben die Unternehmen trotzdem das Geld gekriegt. Du kannst ja keine Verträge abschließen, ohne zu wissen, hey, wird das überhaupt was?
Es ist halt aber auch wieder so klassisch, auf welcher Grundlage diffamiert er denn Rezo da? Den kann man nicht ernst nehmen, Punkt. Ja, warum nicht? Ja. Warum?
Ja. Genauso der Laschet meinte ja auch so. Er wurde auf dieses Video angesprochen und dann meinte Laschet halt auch nur so, ja, er hat das nicht gesehen. Aber er hätte irgendwie, die Thesen hätte er gelesen und das stimmt ja alles gar nicht. Mhm. Das war's.
Mhm. Aber Laschet ist für mich sowieso, Laschet ist für mich der deutsche
Clown.
Trump.
Ja, also, absoluter Clown.
Also mal im Ernst, Leute, mal wirklich im Ernst. Wenn man muss sich ja nur mal den Namen googeln, Armin Laschet, und sich so 10 Beiträge oder so angucken. Wer kann danach ernsthaft noch diesen Typen wählen wollen? Das geht doch gar nicht.
Ja, aber nicht umsonst stürzt die CDU, CSU gerade bodenlos in den Keller.
Und ich feiere das unendlich. Das ist
ganz ehrlich, ich finde weder Scholz, Baerbock noch Laschet irgendwie wählbar. Also keine von den dreien wäre es für
mich. Wie gesagt, das geringste Übel. Ja. Ne? Ja. Das geringste Übel. Und das ist für mich die Dame in der Runde, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Bei all der Pussy Power, auch da bin ich raus.
Das muss ich kurz erwähnen. Ich fand ihre Aktion großartig, der Bild-Zeitung kein Interview zu geben.
Ja, das
Chapeau.
Stimmt.
Ja, das Chapeau. Chapeau, weil du dann genau weißt, in diesem Land, dann hast du sowas von die Arschkarte gezogen.
Ja, die Bild sollte man auch nicht unterstützen.
Da hat sie schon recht. Aber ich sag mal auch letztendlich, sie hat ja, das hatte ich irgendwo gelesen, dadurch hat sie sich ja auch viel Feinde gemacht.
Voll, das meine ich ja gerade.
So, gerade die Bild, wenn die einen auf dem Kieker hat, die kann dich ja richtig kaputt machen. Voll. Und sie hat gesagt so, nö, das stehe ich durch.
Ja.
Ne? Und die Bild hat ja halt auch so mit Mimimi reagiert, ne?
Er hat, glaube ich, eine weiße Seite oder so gedruckt.
Ja, mit einem Statement, hätte sie endlich mal Sachen sagen können und Statements abgeben können.
Das ist für mich genau so ein Ding. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man dieses Blatt kaufen und unterlesen kann. Ich verstehe es nicht.
Also wie ihr ja wisst, arbeite ich ja auch im Einzelhandel und wir verkaufen die Bild. Mhm. Und immer, wenn ich die über die Kasse ziehe, denke ich mir, das tut mir leid für dich. Ja. Mhm. Immer.
Check ich nicht. Das ist wie mit Laschet. Wenn du dir 10 Minuten Zeit nimmst und mal googelst und liest, was die Bild eigentlich ist, was sie ausmacht.
Dresch.
Wie kannst du das kaufen?
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Naja. Oh. Jetzt haben wir uns richtig schön hochgefahren.
Jetzt wird nur noch das Mikrofon gebrüllt vom Mut.
Ich bin richtig, richtig gespannt, wie es ausgeht.
Ja.
Ich bete einfach, dass, wie gesagt, das kleinere Übel gewählt wird. Ich erinnere mich noch daran, dass wir die USA-Wahlen damals begleitet haben und dass jemand wie Trump zur Wahl stand. Ich habe nur gedacht, ne, so blöd können die Leute nicht sein. Und dann bin ich aufgewacht und es hieß, Trump ist der neue Präsident. Und ich dachte mir nur so, wir sind einfach lost.
Ich geweint.
Ja, ich auch.
Ich heule ja eh oft, aber da habe ich geweint, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das ist wie?
Es war ein dunkler Tag.
Ihr seid doch Menschen mit einem Verstand. Das ist wie mit Bild und Laschet. Wie?
Das Ding ist nur, wir können uns sicher sein, ne, dass wir immer noch eine Demokratie ausleben können mit denen, die wirklich zur Auswahl stehen. Ne? Weil wir können sicher sein, dass es keinen Bundeskanzler von der AfD geben wird. Die haben keinen Kandidaten. Und etc. pp. So dementsprechend können wir wissen, wissen wir zumindest, ne, dass die Demokratie erhalten am Ende bleibt. Siegt. Erhalten bleibt, egal wer am Ende dann wirklich, ne, da sein Ständchen.
Wer weiß, was die da so hinter unserem Rücken machen, aber vorerst bleibt sie uns erhalten. Ja, oh Gott, direkt angefangen zu schwurbeln hier.
Nee, ich meine, andere Länder, zum Beispiel, ich glaube, Österreich, die haben ja nicht so, die sind ja da jetzt ziemlich neidisch drauf, ne?
Ja.
Weil da sieht es ja schon wieder mit so dem rechten Spektrum ein bisschen anders aus, ne?
Ja, Leute, geht wählen.
Ja, bitte.
Unbedingt wählen. Ja. Und nehmt euch wirklich ein paar Minuten Zeit und macht euch schlau.
Valomat.de, #CrimeInTheCloset.
Es gibt auch, falls ihr sagt, naja, Valomat ist mir zu kommerziell und so, es gibt auch Alternativen, auch gute Alternativen zum Valomat.
Ja. Guckt YouTube-Videos, klärt euch auf.
Wir packen euch einen Link in die, wie heißt das, nicht Infobox, das ist YouTube?
Show Notes.
Sehr schön. Show Notes. So, jetzt müssen wir kurz nochmal durchatmen, glaube ich.
Ja. Dann können wir starten.
Geht's los.
Passt das thematisch denn heute zu deinem Fall? Wahrscheinlich so gar nicht.
Überhaupt nicht.
kriegst du eine Überleitung?
Ja, okay, CSU, Bayern, Kapitalismus, das kriegen wir alles noch unter einen Hut in diesem Fall. Ja, es hat auch was damit zu tun. Ja. Wir beginnen den heutigen Fall am 14. Januar 2005 in München, genauer Grünwald, der reichsten Gemeinde Münchens. Zwischen getrimmten Hecken, hohen Sicherheitszäunen, riesigen Anwesen und prunkvollen Villen, den Lebensräumen der Superreichen, wird an diesem Morgen der Frieden gestört. Ein aufgebrachter Notruf geht bei der Polizei ein. Am Apparat ist Andreas Kaplan. Er ist Chauffeur. Er hatte zu Dienstbeginn festgestellt, dass die Haustür seines Chefs offen stand und auf sein Rufen reagierte im Haus niemand, außer dem Hund. Als er dann in den ersten Stock hinaufging, sah er seinen Chef. Er lag leblos am Boden. Es handelte sich hier um den prominenten Modedesigner Rudolf Mooshammer. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 64. Durch sein exzentrisches Auftreten in der Öffentlichkeit wurde Mooshammer ab den 1980er Jahren bundesweit bekannt. Zu seinen Markenzeichen gehörten unter anderem eine aufwendige schwarze Perücke mit zwei Stirnlocken im Stil des bayerischen Königs Ludwig II., den er sehr verehrte, ein schmaler schwarzer Oberlippenbart, sein auffälliger Modestil und seine Yorkshire-Terrier-Dame namens Daisy, die ihn überall hin begleitete. Bekanntheit erlangte er auch durch seine Boutique in der Maximilianstraße, einer Straße, in der nur die teuersten Geschäfte anzutreffen sind. Er stattete internationale Größen aus und machte ihren Besuch in der Boutique zu mehr als nur einem Einkauf. Es war das reinste Erlebnis. Mooshammer war in den Kreisen der Prominenz zwar immer ein präsenter Gast, gehörte aber irgendwie nie wirklich dazu. Durch seine Ermordung sollte sich zeigen, dass er viele Dinge im Privaten hielt und große Ängste hatte. Vielleicht war dies auch der Grund, weshalb er keine Bindung aufbaute und eher für sich alleine lebte. Mooshammer war in München ebenso für sein soziales Engagement bekannt. So gründete er im Sommer 2000 die Stiftung Licht für Obdachlose und unterstützte die Münchner Straßenzeitung BIS. Zudem übernahm er eine aktive Patenschaft für ein Entzugszentrum für Alkoholkranke, nachdem er seinen eigenen Vater an den Alkohol verlor. Viele Jahre lang lud er die Obdachlosen der Stadt und Umgebung zu einem großen Weihnachtsessen ein, bei dem er dann auch jedes Mal persönlich Geschenke überreichte. Im Jahr 2000 wurde Mooshammer für sein soziales Engagement der Martinsmantel verliehen. Nun lag er dort, auf dem kalten Boden seiner Doppelhausvilla, inmitten von Prunk und prachtvollem Interieur. Kein Tropfen Blut war zu sehen, keine Anzeichen eines Kampfes, nur ein Stromkabel, welches um seinen Hals gewickelt war. Als die Polizei eintraf, hatte sie noch keine weiteren Informationen, doch aufgrund des Promi-Status und des Reichtums Mooshammers vermuteten sie einen mörderischen Raub und rückten dementsprechend gut besetzt aus. Auch die Presse bekam schnell Wind von dem Vorfall und so wurde es bald voll auf der Zufahrt zum Anwesen. Alle wollten wissen, was passiert war und ob es stimmte, was man erzählte. Die Bild fing an, umher zu telefonieren und rief so zum Beispiel Roberto Blanco an, um ihn zu fragen, ob dieser Fall so stimmte. Natürlich setzten sie mit diesem Verhalten immer mehr Menschen in Kenntnis um das Geschehene und so brachen auch immer mehr Menschen auf, um nach Grünwald zu fahren. Bald wurde es sogar so voll, dass weder die Polizei noch der Leichenwagen auf das Gelände kommen konnten. Am Tatort selbst ließ sich neben dem offensichtlichen Kabel nur eine Ungereimtheit finden, sonst ist alles penibel sauber und aufgeräumt. Ein Polizist vergleichte später das Haus mit einem Filmset, welches hätte im Kaiserreich spielen können. So ordentlich und geradezu spießig war es. Diese eine Ungereimtheit war eine Porno-DVD, ein Heteroporno. Mooshammer hatte zwar nicht mit seiner Homosexualität für Furore gesorgt, aber es war schon bekannt, dass er Männer liebte. Auf einem kleinen Beistelltisch mit ordentlich arrangierten Gegenständen wie Büchern, Stiften, Zinnbechern stieß einem diese DVD auf der Plastiktüte geradezu ins Auge. Sie lag dort, als wurde sie absichtlich drapiert, um aufzufallen. Im gesamten Haus waren keinerlei Spuren auszumachen, also beschloss man mit den Untersuchungen an der Mordwaffe und dem Leichnam fortzufahren. Am Körper ließ sich nur feststellen, dass Mooshammer erstickt wurde. Das Kabel, welches viermal um seinen Hals gewickelt wurde, wurde auf DNA-Beweise untersucht. Diese durften aber ohne richterlichen Beschluss nicht erhoben oder verwendet werden. Man stand nun also ohne Beweise da. Die Polizei Münchens erhielt währenddessen unzählige Anrufe. Manch ein Anrufer wollte einfach nur wissen, was geschehen war. Andere wiederum brachten die Polizei auf eine Fährte. Immer wieder berichteten Zeugen, Mooshammer in seinem Rolls-Royce im Rotlichtviertel des Hauptbahnhofs gesehen zu haben. Einer hatte ihn sogar in der Tatnacht mit einem jungen Mann mit einer weißen Mütze im Wagen gesehen. Diesem Hinweis galt es nun nachzugehen. Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei auf das Doppelleben des Modedesigners. Die Seite, die die Öffentlichkeit nicht kannte. Auf der Suche nach Gesellschaft und Intimitäten fuhr Mooshammer oft stundenlang nachts durch das Bahnhofsviertel, an mehreren Tagen in der Woche. Hier und da nahm er junge Männer mit und vergnügte sich gegen Bezahlung mit ihnen. Sein Doppelleben schien ihm Angst zu machen, denn sein Fahrer Andreas Kaplan berichtete später in Interviews, Mooshammer habe ihn öfter gebeten, Schleifen zu fahren, um sicherzugehen, dass ihm niemand gefolgt sei. Er verhielt sich des Öfteren paranoid. Bei seinem Freund und Hausarzt zum Beispiel ließ er Spritzen, die er bekommen sollte, nur in seiner Gegenwart aufziehen und bat ihn mehrfach, diese bitte richtig zu setzen. Sein Bodyguard ließ er Personenkontrollen durchführen und Wagen verfolgen, die zu lange vor seinem Haus standen. Es schien, als hätte er permanent Angst, verfolgt zu werden oder zu sterben. Sein Bodyguard Werner Wittek sprach ihn eines Tages an, um diese nächtlichen Ausflüge zu thematisieren, ganz im Sinne seines Schutzes. Doch Mooshammer blockte ab. Dieses letzte bisschen Privatsphäre sollte man ihn doch bitte nicht nehmen, sagte er. Die Polizei analysierte die Telefondaten und stieß bald auf einen jungen Mann, der oft Kontakt zu Mooshammer hatte. Eine Affäre, wie sich später herausstellte. Dieser beschrieb Mooshammers Vorgehen bei seinen nächtlichen Ausflügen. Er fuhr immer wieder um den Block und sprach Männer an. Er hatte einen ganz bestimmten Typ Mann. Dieser sollte unbedingt immer jung und Südländer sein und auf gar keinen Fall homosexuell. Im Wagen hatte er immer ein Porno bei sich, welchen er anbot, in seiner Villa mit den Männern zu schauen. Danach bot er ihnen Sex an, meist für große Summen. Dies erklärte, weshalb die DVD am Tatort lag und ein Film für Heterosexuelle war. Schon einen Tag nach dem Fund Mooshammers hatte die Polizei die Ergebnisse der DNA-Untersuchung. Es gab Spuren, zu denen es nun eine Person zu finden galt. Das Landeskriminalamt bestätigte wenige Stunden später, einen jungen Iraker zu diesen Spuren in der Datenbank zu haben. Dieser wurde wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung aktenkundig. Herisch A. Zum Zeitpunkt der Tat war er 25 Jahre alt. Am selben Abend erfolgte der Zugriff durch das Sondereinsatzkommando und man nahm den jungen Mann fest. Dieser hatte sich den Kopf geschoren, um nicht erkennbar zu sein. In seiner Wohnung fand man auch diese besagte weiße Mütze. Sie lag zerschnitten im Mülleimer. Hatten Sie hier Ihren Täter? Die Polizei startete sofort mit den Vernehmungen. Herisch wirkte abwesend, auch als er mit den Tatortbildern konfrontiert wurde. Die Polizei änderte also die Taktik, unterhielt sich mit dem jungen Mann über seine Lebenssituation und fand schnell heraus, dass Herisch sich selbst bemitleidete. Alle anderen hatten so viel mehr als er und er war neidisch. Als ein Polizist im Verhör nochmal verdeutlichte, wie arm er im Gegensatz zu Mooshammer war, löste das irgendwas in dem jungen Mann aus und er sprang auf und er gestand unter Tränen. Bereits 2 Tage nach dem Fund war er also gefunden. Die Polizei hatte den Täter geschnappt. Stolz präsentierte man das Ergebnis auf einer Pressekonferenz. Herisch A., ein junger Asylbewerber aus dem Irak, jobbte in einem Fastfood-Restaurant und lebte mit seiner Partnerin in München. Gelegentlich versuchte er mit Glücksspiel sein schmales Gehalt aufzubessern. So auch am Abend der Tatnacht. Er verspielte an diesem Abend das Geld seiner Freundin und fühlte sich wie ein Verlierer, als plötzlich der Rolls-Royce neben ihm hielt. Von anderen Irakern hatte er schon von dem Fahrer gehört, den niemand kannte, aber alle wussten, was er suchte. Mooshammer gab sich als französischer Geschäftsmann aus, auf der Suche nach einer Videothek, erzählte Herisch. Er behauptete, Mooshammer habe ihm für den Sex 2000 Euro angeboten. Dies schien der Polizei verdächtig hoch, denn andere Männer berichteten von rund 200 Euro. Herisch willigte ein und fuhr mit ihm in die Villa nach Grünwald. Vor Ort habe Mooshammer ihm den Lohn dann aber verweigert, da er nicht bereit war, die gewünschten Handlungen durchzuführen. Ein Streit entfachte und im Zuge dessen griff er zum Kabel und erdrosselte ihn. Am 3. November 2005 wird Herisch vor dem Landesgericht der Prozess gemacht. Auch hier zeigt er, dass er sich weiterhin selbst bemitleidet. Er wird zum Mord aus Habgier zur Höchststrafe verurteilt. Lebenslänglich. Tausende reihten sich zu Rudolf Mooshammers Gedenken in den Trauerzug seiner Beerdigung ein. Unter den Trauernden waren viele Obdachlose, Menschen der bürgerlichen Mitte, Verwandte und Bekannte. Und wenig Menschen aus Kreisen der Schickeria. Diese meinten, man müsste den Trauerzug vertagen, da am selben Tag das Hahnkammrennen in Kitzbühel stattfindet. Was für sie Priorität hatte, zeigte sich am Tag der Beisetzung. Somit zeigte sich an diesem Tage auch noch mehr deutlich, dass Mooshammer nie wirklich dazugehört hatte und wer ihn wirklich zu schätzen wusste. Wir haben an diesem Tag einen wahren Freund verloren. Viele unserer Verkäufer hatte schwer getroffen, so die Chefredakteurin der Biss. Als wir erfuhren, dass wir in seinem Testament bedacht wurden, waren wir alle überwältigt und es sind viele Tränen geflossen. Mittlerweile zeichnet sich das Ende der Haftstrafe Herisch deutlich ab. Die Oberstaatsanwältin sagte kürzlich, dass eine Abschiebung für den Juli 2022 geplant sei, da seine Mindestverbüßungsdauer dann abläuft. Demnach könnte Herisch A. schon bald wieder ein freier Mann sein. Der Auftrag der deutschen Behörden endet an der eigenen Grenze. Wie der irakische Staat mit dem verurteilten Mörder umgeht, ist dessen eigene Entscheidung. Theoretisch kann Herisch A. dort unbehelligt weiterleben, gerade auch wegen der Tat. Immerhin hat er einen Homosexuellen ermordet. Dass er in Deutschland bleibt, ist hingegen sehr unwahrscheinlich, zumal dafür auch eine umfangreiche Wiedereingliederungsmaßnahme seitens der Justiz notwendig wäre.
Ja, mir ist der Fall tatsächlich auch noch sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich weiß auch noch ganz genau, wie das damals war, als es rauskam.
Ja.
Und als alle Medien darüber berichtet haben. Und ich weiß sogar noch, dass ich Ausschnitte aus Zeitungen davon gesammelt habe.
Mhm.
Da war ich, glaube ich, so 11 oder so muss ich gewesen sein. Nee, wann war der Fall?
2005, ja.
Ja gut, dann war ich 14. Und da habe ich das gesammelt. Da habe ich mir die ganzen Berichte angeguckt.
17, glaube ich. Ich musste gerade nachrechnen. Ja.
Und habe eben die ganzen Ausschnitte und so gesammelt, weil ich das so verrückt fand einfach, dass Rudolf Mooshammer, der natürlich irgendwie allen ein Begriff war, weil er war so eine Medienfigur.
Ja, ja. So wie jetzt der Glöckler, ne?
Ja, jeder kennt den. Und genau. Dann ist der ermordet worden. Das war total verrückt. Mhm. Also,
vor allen Dingen krass. Dann noch die Hintergründe.
Mhm.
So, ja. Das war ja voll schockierend,
ja.
Ne? Dass so jemand eine Sexualität hat. Das war so damals für mich so, ich so, ach krass, stimmt, ja. Bisschen verrucht.
Mhm.
Ne? Weil er kam nach außen hin halt mit seinem kleinen Hündchen immer so, weiß ich nicht, so unbescholten rüber. Mhm. So, ne?
Ganz unschuldig und lieb.
Genau, und dann war das für mich so, als es dann alles ans Tageslicht kam, ich so, oh, krass. Es war erstmal echt so schockierend, ne? Gerade gut, ich war auch. Warte, was haben
du
wir gerade gesagt?
17 gewesen.
17, so um den so um den Dreh.
Ja.
Und dann war das für mich auch so, ich so, kleines Ferkelchen, so, ne?
Mhm.
Aber ja,
es spricht eben auch viel, dass er einfach super einsam war.
Ja, ne? Ja, das war es halt, ne? Dass er echt alleine war und sich das dann halt permanent nur erkauft. Musste.
Das wurde in vielen der Beiträge und Dokus, die ich gesehen und gelesen habe, auch deutlich gemacht. Er war halt super einsam, immer unverstanden, selbst seitens der Schickeria, die er ja eigentlich mit seinen Werken total gepusht und bereichert hat. Also die Leute sind ihm ja die Bude eingerannt, haben da, weiß ich nicht, ein Jackett im Sale für 8.000 Euro gekauft, weil Mooshammer drauf stand.
Ja.
Also er war schon wichtig auch für deren Ruhm und Ansehen, aber letztendlich wollte ihn niemand haben. Ja. Niemand wollte, dass er dabei ist.
Weil er halt dieser Paradiesvogel
war. Genau.
Das war auch eine sehr, sehr oberflächliche Szene.
Ja.
Ne? Also es ist ja...
Überraschung, ja.
Ja.
Aber es ist schon... Also mich hat es auch getroffen, das zu lesen, wie einsam er war und dass er sich so gesehen auch Zuneigung erkauft hat. Dann gab es auch ein Interview, was ich gesehen habe, wo er öffentlich gesagt hat, also jemand, der für Sex Geld bezahlt, der hat verloren.
Ja,
letztendlich hat man dann herausgefunden, dass ihm das Leben gekostet hat. Das hat mich schon getroffen.
Mhm.
Und was ich richtig... Also was mir wie so ein Stein im Magen gelegen hat, ist einfach, dass der Täter jetzt einfach abgeschoben werden soll, weil die deutsche Justiz sich da anscheinend nicht mehr mit beschäftigen möchte.
Na gut, er hat jetzt, habe ich gerade auch überlegt, ne, lebenslänglich sind ja, glaube ich, so 14 Jahre. Ne?
Sind es nicht eigentlich 25?
Dazu kommt, dann
ja.
Sind es nicht 25?
Nein, Deutschland in Deutschland nicht.
Wow,
nein, das
okay.
sind nur um die 14.
Oder ist das gefährliches Halbwissen?
Ja, warte, ich google mal schnell.
Okay. Nee,
also ich meine, das sind dann irgendwie...
Ja, aber ich finde es schon krass, weil ich meine, er wird jetzt in den Irak geschickt und... dort ist ja ein Mord an einem Homosexuellen in einer ganz anderen Wertung zu sehen als hier.
Wahrscheinlich wird der Präsident oder so.
Ah. In Deutschland steht unter einer lebenslangen Freiheitsstrafe mindestens 15 Jahre. Also nach frühestens 15 Haftjahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.
Okay, er war jetzt 16 Jahre, 17 Jahre dann, ne?
Seit 2005 sitzt er.
Genau, dann sind es 17 Jahre. Was ich auch noch erinnere bei Mooshammer ist, dass er ja sehr fixiert auf seine Mama gewesen ist.
Ja.
Die war ja so sein Zentrum, ne, sein Zentrum im Leben. Umgekehrt genauso.
Ja.
Er war das genauso für sie. Ich erinnere mich auch noch an ihre feilchen, lila Haare, die sie hatte.
Und immer der anthrazitgraue Zweiteile.
Das kann sein, ja. Die ist dann ja gestorben und das war ja auch, das hat ihn ja auch in den Boden unter den Füßen weggerissen. Und es gibt ja bis heute auch noch dieses große, was ist das, eine Grabstätte.
Mhm.
Ja, der hat eher, glaube ich, ein Mausoleum gebaut.
Ja, genau.
Sehr groß, sehr pompös und er liegt heute auch neben ihr.
Ja. Habe ich auch in den Dokus sehr viel drüber gesehen und gelesen, aber ich fand es für den Fall irrelevant, deswegen habe ich das mit der Mutter ausgelassen, aber letztendlich war sie die einzige Bezugsperson, die er hatte. Ja.
Findet man übrigens zuhauf, glaube ich, auf YouTube-Dokus,
ja.
Weil das ja so ein präsenter Fall ist, da gibt es ganz viel, falls es wen interessiert.
Genau. Ich hatte auch gut Quellen zur Verfügung.
Ja. Anders als unsere anderen Fälle. Ne? Ja. Oft haben wir nicht so viel Material, aber hier haben wir echt viel.
Ich fand es auch krass, im Gegensatz zu den Fällen, die wir bisher sonst behandelt haben, wie schnell hier auch Klärung gefunden wurde.
Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Zwei Tage.
Es ging flock. Crazy. Auch meine Recherche, ich konnte gar nicht mehr viel dazu sagen, weil Freitag gefunden und Sonntag ist der Täter da. Mhm. Das kennen wir so sonst nicht. Normalerweise läuft das ja alles sehr schleppend. Mhm. Aber ich denke halt dadurch, dass er so bekannt war, wir reden hier auch von München, der Münchner Polizei, die ja auch sehr effektiv arbeitet. Ne? Also ich denke mal, das sind alles so Fakten, die zusammenspielen, weshalb das jetzt so schnell ging.
Und man hat dann ja auch einen Ruf zu verlieren und so in München. Und das geht ja nicht, also den müssen wir schnell finden.
Genau, und Grünwald muss ja sicher bleiben. Und ne? Also fand ich auch nochmal spannend, das so zu sehen, dass auch diese Seite möglich ist und nicht jeder Mord an einer queeren Person irgendwie in Vergessenheit gerät, sondern auch dementsprechend Medienrummel dort herrscht. Das fand
seine,
ich auch.
Seine Boutiquen, ich weiß nicht, Boutiquen?
Eine in der Maximilianstraße.
Die gibt es nicht mehr, ne? Soweit ich weiß.
In der letzten Doku, die ich gesehen hatte, war nur erwähnt, dass sie für immer geschlossen wurde. Und das, das fand ich auch sehr krass. Der Käfer, ein großer Star-Gastronom in Bayern, der hat ihm auch geholfen, die Eröffnung auszustatten. Und da haben sie einen roten Teppich bis zur Tür, die ganze Maximilianstraße hinunter ausgerollt. Und bei der Schließung haben sie das gleiche gemacht und haben den Teppich wieder eingerollt.
Ach, okay.
Fand ich auch ein ganz krasses Visual.
Sehr symbolisch.
Ja. Genau, und dann stand nur für immer geschlossen an den Glastüren. Aber ich weiß nicht, ob jetzt jemand Neues den Laden hat, ob der eine Art Museum ist.
Weißt du, was mit der Villa ist? Die wurde doch vererbt.
Das weiß ich leider nicht.
Hat der Chauffeur bekommen oder so?
Ich weiß, dass der Chauffeur Eigentumswohnungen bekommen hat, auch in der Mehrzahl.
Ich weiß doch, dass der auf jeden Fall entlohnt wurde.
Das sehr viel Geld, genau. Und sonst hat er sehr viel gemeinnützig gespendet. Mhm. Also wirklich viel Geld.
Und die Daisy ist dann ja auch, so krass, ne? Die ist ja auch später dann gestorben und es ging ja auch durch die Presse.
Ja. Ja.
Da hat die Presse dann berichtet, der Hund von Mooshammer ist tot.
Daisy Nummer 4, wie ich in den Recherchen herausgefunden habe. Ja.
Aber da muss ich gerade an diesen Roboterfilm denken. Kennst du das? Nummer 4? Nummer
4
lebt? Oder 5? Mhm. Daisy Nummer 4. Können wir einen Film draus
machen? Daisy 4 lebt. Oh mein Gott. Ja.
Rudolf Mooshammer.
Genau. Aber fand ich auch spannender Fall, spannender Mensch.
Ja, mal was ganz anderes, als das, was wir bis jetzt hatten.
Genau. Hm? Ja, tada.
Tobias ist sehr müde.
Ja. Ich glaube, wir haben es auch schon
heute. Mit Mooshammer habe ich mich ehrlich gesagt aber auch noch nie so extrem befasst. Mhm. Ich habe es damals mitbekommen, aber ich habe da halt so null Background, was ihn als Person angeht. Ne?
Ja. Ja, doch, ich habe den schon recht präsent im Kopf, weil er auch 2001 war, glaube ich, beim ESC dran teilgenommen. Und ja, wie gesagt, ich kenne ihn halt so als durch die Medien tingelnde Person.
Ja, mehr ich auch. So ja, aber mehr auch nicht.
Ja.
Ich habe mich nie damit ihm auseinandergesetzt.
Würde mich immer interessieren, ob man seine Kleidungsstücke heute noch so über eBay oder so kaufen kann und was, ob die einen Wert haben.
Bestimmt. Also es war ja früher schon sehr, sehr teuer. Hm. Tobi recherchiert. Hm.
Tobi googelt, das hat unsere Google-Maschine.
Was ich spannend fand, ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich den Mooshammer vorstelle. Die ist jetzt 26 und sie hat gefragt, wen? Ich bin alt.
Er hat kein Standing in dem Sinne, der hat ja nichts hinterlassen, was irgendwie heute noch relevant wäre. Ne?
Ja.
Deswegen kann ich schon verstehen, dass junge Leute den nicht kennen.
Ja, das ist halt um die 2000er einfach ein Mediengesicht gewesen, wie Desiree Nick, Roberto Blanco.
Genau in dieser Sparte.
Diese Prominenz aus Deutschland. So.
Ja. Ja. Also sie werden zumindest bei eBay verscherbelt. Hier hat man einen Sakko aus der Mooshammer Kollektion für 40 Euro.
Okay, ich schieß mir was.
Daisy, ich wollte sagen, ich auch.
Daisy von Mooshammer, Hund, Stofftier.
Ich sehe das schon kommen. Nächsten Aufnahme sitzen wir beide dann hier im Mooshammer Sakko.
Ich hätte gern so ein Fan-Merch-T-Shirt von ihm.
Es gab wirklich offiziell ein Daisy Mooshammer Plüschtier.
Nicht nur das, es gab von Mooshammer extrem viel. Der hatte eine riesen Merchandising-Abteilung. Mhm. Also total verrückt. Nicht nur Klamotten, du konntest alles von Mooshammer kaufen.
Seidenkrawatten.
Das ist tatsächlich sein Bestseller gewesen, habe ich in der einen Doku gesehen. Ja. Die sind wirklich aus der ganzen Welt gekommen und haben sich eine Mosi-Krawatte gekauft. Ja. Für mehrere hundert Euro.
Ja, hier gibt es 3 für 80.
Wow. Lass ihn das nicht hören. Also, Mosi, rest in peace, du hast diese Preise nicht gehört. Ja, ich denke, dann haben wir das für den heutigen Fall. Mhm. Ganz lieben Dank fürs Zuhören an euch, an alle Zuhörer.
Danke ebenso.
Zuhörenden,
entschuldige bitte.
Die Gender-Peitsche ausgepackt.
Ja, finde ich auch richtig. Peitsche mich damit durch. Das ist wichtig. So, wir gehen dann jetzt offline und René holt die Peitsche nochmal raus.
Nochmal.
Genau. Ups, ich habe mich versprochen. Genau, und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn du deinen Fall vorstellst. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ganz lieben Dank.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.